Wir stehen in Offenbarung 21, Vers 9. Da beginnt ein neuer Abschnitt mit dem Thema die Braut, die Frau des Lammes, beziehungsweise die heilige Stadt Jerusalem. Ich lese mal den ersten Vers vor. Offenbarung 21, Vers 9. Und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten Plagen, und redete mit mir und sprach: Komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes, zeigen. Und er führte mich im Geist weg auf einen großen und hohen Berg. Dieser Abschnitt, der hier beginnt und eigentlich erst im nächsten Kapitel endet, nämlich in Kapitel 22, Vers 5, befasst sich mit diesem Thema, die Versammlung oder Gemeinde gesehen als die Braut des Herrn Jesus oder auch als die Stadt. Zeitlich gesehen haben wir hier eine Art Rückblende. Wir hatten ja in den ersten 8 Versen gesehen, dass wir da eine Beschreibung des ewigen Zustandes haben, besonders Vers 1 bis 6, und dann einige Schlussfolgerungen daraus in den Versen 7 und 8. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn das wirklich so ist, dass wir hier eine Rückblende haben, warum ist das der Fall und um welche Zeit geht es genau? Ich glaube, es ist nicht so ganz schwer zu sagen, welche Zeit gemeint ist. Denn es geht hier offensichtlich darum, dass die Versammlung eine Art Regierungszentrale bildet, von der aus die Völker, die auf der Erde leben, Licht bekommen und durch die sie auch ihren Tribut zu Gott und zu Christus bringen können. Und damit kann es sich eigentlich nur um die Zeit des tausendjährigen Reiches handeln. Und das werden wir auch bestätigt finden, wenn wir uns die Details ansehen. Das wirft natürlich die Frage auf, warum wurde das nicht behandelt in Kapitel 20, als es um das tausendjährige Reich ging? Es war ja alles chronologisch ab Kapitel 19, Vers 11. Und dann hieß es ja in Kapitel 20, Vers 4 am Ende: Sie herrschten mit dem Christus 1000 Jahre, und die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Also herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Es erstaunt uns auf der anderen Seite nicht so sehr, dass wir hier eine Rückblende finden, denn wir hatten das schon einmal, nämlich als es um die falsche Braut gegen Babylon. Da wurde beschrieben in Kapitel 16, dass die 7 Zornesschalen ausgegossen wurden, und bei der 7. Schale heißt es in Kapitel 16, Vers 19: Und Babylon, die Große, kam ins Gericht vor Gott. Und dann schließen sich 2 Kapitel an, wo sozusagen das Thema herangezoomt wird und im Detail vorgestellt wird, nämlich das Gericht über Babylon, Kapitel 17 und Kapitel 18. Ganz ähnlich verhält es sich hier. Wir haben erst die chronologische Beschreibung, also die Erscheinung des Herrn Jesus, Satan wird gebunden und dann das tausendjährige Reich, gefolgt von dem großen weißen Thron und dem ewigen Zustand. Und jetzt kommt ab Kapitel 21, Vers 9 diese Rückblende. Und das ist ein sehr, sehr schöner Abschnitt, denn in dieser Rückblende geht es darum, was die Versammlung oder Gemeinde für Gott einmal sein wird im tausendjährigen Reich. Und vielleicht sagt jetzt jemand: Ja, aber wir leben ja heute und muss uns das so interessieren. Aber das Spannende ist, dass Gott uns eine Beschreibung dieser Stadt gibt, die zeigt, welche Charakterzüge Gott schon immer sehen wollte an der Versammlung. Und das wird durch diese symbolische Sprache sehr anschaulich vorgestellt. Interessant übrigens, dass es in Vers 9 heißt: Es kam einer von den Engeln, die die 7 Schalen hatten. Genauso war es ja auch gewesen im Zusammenhang mit der falschen Braut. Ich gehe nochmal nach Kapitel 16, da steht in Vers 17, der siebte Engel goss seine Schale aus. Und dann heißt es in Kapitel 17, Vers 1, es kam einer von den 7 Engeln, die 7 Schalen hatten. Und dann sagt er: Komm her, ich will dir das Urteil über die große Hure zeigen. Ein ganz klarer Zusammenhang. Es geht bei Babylon um die falsche Braut, und wir kommen jetzt zu dem viel schöneren Thema der wahren Braut. Einer dieser Engel sagt jetzt zu Johannes in Vers 9: Komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes, zeigen. Einerseits zeigt das, dass wir nicht aus eigener Kraft oder mit eigenem Verstand erkennen können, wie Gott denkt über die Versammlung und was ihr Wesen ist und welche Charakterzüge er darin sehen will. Auf der anderen Seite ist es eine sehr gnädige Sache, dass da so ein Engel ist, der sagt: Ja, komm mal her, Ich will dir das genau aufzeigen und dann kannst du etwas von diesen Gedanken Gottes erkennen. Interessant übrigens, diese Ausdrücke, die gebraucht werden, die Braut, die Frau des Lammes. In den Briefen im Neuen Testament wird die Versammlung noch nicht ausdrücklich die Braut genannt oder die Frau. Es heißt wohl in 2. Korinther 11, Vers 2, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. Da sind wir also schon sehr nah dran an diesem Bild. Und in Epheser 5 wird natürlich die Beziehung zwischen Christus und der Versammlung benutzt, um zu zeigen, wie eine gute christliche Ehe funktioniert. Und deshalb sind wir nicht überrascht, dass dieses Bild hier gebraucht wird, wenn auch die Versammlung tatsächlich erst ab dem Zeitpunkt der Hochzeit des Lammes so gesehen wird als Frau des Lammes. Übrigens, sie hört nicht auf, die Braut zu sein. Sie ist hier auch noch die Braut, obwohl sie auch Frau genannt wird. Und wir hatten gesehen in Kapitel 21 am Anfang, dass sie selbst in der Ewigkeit noch die Braut heißt. Vers 2, wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Also in Ewigkeit diese Frische der Beziehung, der Zuneigung zwischen Christus und der Versammlung. Jetzt geht es darum, dass hier steht, um diese Frau zu sehen, die Braut des Lammes, führt der Engel den Johannes weg im Geist auf einen großen und hohen Berg. Das ist sehr interessant. Wir sind verschiedentlich darauf gestoßen in diesem Buch, dass Johannes an einem besonderen Ort stehen muss, um etwas zu sehen als Prophet, um eine Vision zu haben. Er war in Kapitel 1 auf Patmos und das war natürlich ideal, genau vor der türkischen Küste, wo die sieben Versammlungen lagen, über die er sprechen sollte. Wir haben dann gesehen, dass er in Kapitel 13 am Ufer des Meeres stand und genau von dort konnte er sehen, wie das Tier aus dem Meer heraufstieg, also der römische Diktator bzw. das römische Reich. Dann haben wir gesehen in Kapitel 17, als es darum ging, dass er die falsche Braut sehen sollte, also Babylon, dass der Engel ihn da in eine Wüste führte. Und wir haben darüber nachgedacht. Und jetzt sehen wir diesen Kontrast hier. Er wird auf einen hohen Berg geführt. Das heißt so viel wie, man muss in Gemeinschaft mit Gott sein, um etwas aufnehmen zu können von Gottes Gedanken über das Thema Versammlung. Wenn wir uns umschauen, hier auf der Erde, wenn wir die Praxis ansehen, was Menschen gemacht haben aus dem Thema Kirche, ja, die ganze Zerrissenheit, dass man sich aufgespalten hat in verschiedene Kirchen, Benennungen, Organisationen und so weiter, da werden wir nicht viel lernen daraus. Um zu verstehen, was Versammlung ist in Gottes Gedanken, muss man sozusagen sich mitnehmen lassen in die Nähe Gottes, auf diesen großen und hohen Berg. Und jetzt kommen wir zu der Beschreibung dieser Stadt. Es heißt, und er zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem. Es wird also einmal im tausendjährigen Reich das irdische Jerusalem geben, geografisch da, wo eben Jerusalem liegt, und das wird die irdische Regierungszentrale sein. Aber darüber hinaus wird es die Versammlung geben, wie wir sehen werden, als eine Art Himmelskörper, der darüber schwebt. Und das wird hier die heilige Stadt genannt, Jerusalems. Jerusalem. Und dann heißt es, herabkommend aus dem Himmel von Gott. Wir werden jetzt merken, dass hier Eigenschaften dieser Stadt genannt werden, die in dieser Zeit im tausendjährigen Reich gesehen werden können, aber die Gott jetzt schon dargestellt haben möchte. Das erste ist, herabkommend aus dem Himmel von Gott. Die Versammlung hat einen himmlischen Ursprung. So war es übrigens gewesen, am Pfingsttag, man hat nicht auf der Erde irgendwie einen Verein gegründet, sondern der Heilige Geist kam aus dem Himmel. Die Versammlung hat tatsächlich einen himmlischen Ursprung und das war Gottes Initiative. Gott hat die Gläubigen zusammengefügt zu einem Leib getauft. Und auch hier steht, sie kam von Gott. Dann heißt es weiter, und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Und das ist auch ein ganz wichtiger Charakterzug der Versammlung oder der Gemeinde. Worum geht es bei der Gemeinde? Das sieht man übrigens sehr deutlich bei dem Thema Haus Gottes, Stiftshütte in der Wüste oder der Tempel, immer wird klar, dass die Herrlichkeit Gottes gesehen werden soll. Das wird klar in den Materialien, die verbaut werden. Es soll etwas gesehen werden von Christus, von seiner Herrlichkeit. Das ist die Aufgabe der Versammlung. Und das, was heute, wenn ich das mal als Anwendung in unsere Zeit hole, das, was heute eine Darstellung sein soll oder möchte von Versammlung, ja, das muss unbedingt etwas widerstrahlen von der Herrlichkeit, von den Schönheiten des Herrn Jesus. Und dann heißt es in Vers 11, ihr Lichtglanz war gleich einem sehr wertvollen Stein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Diese Stadt verbreitet Licht. Ihr Lichtglanz wird gesehen, er wird verglichen jetzt mit diesem Jaspisstein. Der wird noch mehrfach vorkommen. Einmal in Vers 18, der Bau ihrer Mauer war Jaspis, und dann bei den Grundlagen der Stadt, die erste Grundlage war Jaspis. Dieser Stein war uns schon einmal begegnet in Offenbarung 4, wo der Thron Gottes gesehen wurde. Und wir haben gemerkt, dass es ein wenig schwierig ist, die Namen der Edelsteine zu interpretieren oder besser gesagt, dass man die Unterschiede beachten muss zwischen dem, was heute verstanden wird unter einem bestimmten Edelstein und dem, was damals darunter verstanden wurde. Das ist nicht immer genau identisch. Von der Beschreibung und den Details, die wir noch sehen werden, kann man zu dem Schluss kommen, dass es sich hier um einen durchsichtigen, das heißt ja kristallhellen Stein handelt und dass es der Stein ist, der von der Herrlichkeit Gottes spricht. Und wir können davon ausgehen, dass es der Diamant ist. Der Diamant ist ja der härteste der Edelsteine, überhaupt das härteste Material. Ich habe mir sagen lassen, bis heute wird Diamant benutzt in Bohrern, Diamantbohrern, um ganz harte Materialien anzubohren. Und das passt sehr gut zu dem Gedanken, die Herrlichkeit Gottes. Denn alles muss sozusagen an dem Diamanten, an dem absoluten Maßstab gemessen werden. Der Diamant kann etwas schleifen, aber es gibt kein Material, das härter ist als der Diamant. Wenn das so ist, dann haben wir hier diesen schönen Hinweis auf Gottes absolute Herrlichkeit. Und dann heißt es in Vers 12, und sie hatte eine große und hohe Mauer. Das ist jetzt etwas merkwürdig, denn wenn es hier um die Versammlung im tausendjährigen Reich geht und sie dazu gesehen wird als eine himmlische Stadt, ja, wer sollte dann noch gegen diese Stadt vorgehen? Wir haben gesehen, es gibt nach dem tausendjährigen Reich nochmal einen Angriff auf die irdische Regierungszentrale, Kapitel 20, Vers 8, aber nicht auf die himmlische Zentrale. Es gibt da keine Bedrohung. Wozu also eine Mauer? Es geht eben wieder um die moralische Belehrung. Gott sagt, ich werde die Versammlung so erscheinen lassen in dieser Zeit als diese Stadt und die hat dann eine Mauer, weil die Mauer von einem Charakterzug spricht, den ich immer schon sehen wollte an der Versammlung. Ja, welcher Charakterzug ist das? Es gibt da einen Schlüsselvers im Propheten Hesekiel, der das sehr genau erklärt, was gemeint ist mit der Mauer. Hesekiel 42, Vers 20. Es hatte eine Mauer, um zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen zu scheiden. Also die Mauer macht eine Trennung zwischen heilig und unheilig. Und Gott sagt, ich habe Versammlungen immer schon so gesehen, dass das Unheilige draußen bleibt und das Heilige wird gefunden, wird gesehen in der Versammlung. Das heißt, es gibt eine Absonderung vom Bösen, es wird Gemeindezucht geübt. Das sind alles Dinge, die Gott heute sehen möchte, wenn Christen sich versammeln als Gemeinde. Aber heute ist das oft sehr schwach, heute machen wir viele Fehler dabei, aber dann wird es einmal wirklich so gesehen werden, wie Gott es sich gewünscht hat. Dann heißt es weiter, dass diese Stadt 12 Tore hatte und an den Toren 12 Engel. Und die Namen sind darauf geschrieben, welche die 12 Stämme der Söhne Israel sind. Interessant übrigens, dass hier wieder Engel auftauchen. Auch das weist darauf hin, es geht wieder um die Beziehungen zur Erde. Damit haben die Engel zu tun. Und jetzt sind da diese 12 Tore. Das findet man ja auch schon im Alten Testament. Im Buch Nehemia, da war ja auch die Stadt umgeben von einer Mauer. Leider war die niedergerissen und das ist gerade das Thema. Lass uns die Mauer Jerusalems aufbauen. Aber diese Mauer hatte dann Tore. Das heißt, es gab einen geregelten Eingang und Ausgang. Gott stellt sich die Stadt natürlich nicht vor als hermetisch abgeriegelt, sondern das, was ein Recht hat einzugehen, soll in die Stadt hineingehen können. Hier werden auch 12 Tore genannt und interessanterweise werden sie verbunden mit den Stämmen der Söhne Israels. Und jetzt fragt man sich, warum. Israel ist ja nicht dasselbe wie die Versammlung. Gottes Wort unterscheidet sehr klar zwischen Gottes Volk, Nachkommen Abrahams, Israel auf der einen Seite und der Versammlung, also allen gläubigen Christen auf der anderen Seite. Aber es geht ja hier um die Beziehung der Versammlung, also dieser Stadt, zur Erde. Und davon, genau davon sprechen die Tore. Es wird also da eine Beziehung geben, zunächst mal zu dem Volk Israel und dann von da aus zu den Nationen. Es sind jeweils 3 Tore für jede Himmelsrichtung, Vers 13, nach Osten, Norden, Süden und Westen. Und dann heißt es in Vers 14, und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundlagen und auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Jetzt ist eben nicht mehr die Rede von Israel, hier ist nicht die Rede von den 12 Söhnen Jakobs, sondern jetzt geht es ausdrücklich um die 12 Apostel des Lammes. Das verhält sich also anders jetzt bei diesen Grundlagen als bei den Toren. Bei den Toren ging es um die Beziehung zur Erde, bei den Grundlagen geht es ja eher um die Struktur, die Substanz der Stadt. Und was das angeht, sind wir natürlich dann wieder auf christlichem Boden, wie man das nachlesen kann, auch im Blick auf die Versammlung, sie ist aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, also der neutestamentlichen Apostel und Propheten, wie man das nachlesen kann in Epheser 2. Da steht das in Vers 20, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Jesus Christus selbst Eckstein ist. Ja, so sieht Gott die Versammlung. Das waren jetzt mal so einige Kennzeichen oder Charakterzüge in diesem ersten Abschnitt. Und vielleicht eine Bemerkung, die ich nachtragen möchte, die auch nochmal etwas erklärt, warum dieser Rückblick. Ich habe schon gesagt, der erste Grund ist die geraffte, zusammenfassende Beschreibung der Abläufe sollte nicht unterbrochen werden. Das wird sozusagen nachher herangezoomt. Aber es gibt einen zweiten Grund. Und der zweite Grund ist der, dass Gott offensichtlich nicht wollte, dass dieses Buch mit dem großen weißen Thron endet und mit dem Gericht. Sondern er möchte zeigen, es war doch etwas in der Geschichte dieses Planeten sozusagen. Es war eine Zeit, wo er eine Darstellung gegeben hat von dem, was ihm wertvoll ist. Wo man sehen kann, was die Gnade Gottes bewirkt hat, dass Menschen gerettet worden sind, dass Menschen diese Braut bilden, die mit der Zuneigung zu tun hat zwischen Christus und Versammlung und dass sie gleichzeitig diese Stadt bilden, die zu tun hat mit Regierung. Gott erreicht sein Ziel, auch wenn Adam, der eigentlich herrschen sollte, schnell in Sünde gefallen ist. Gott führt es doch dahin, dass eines Tages Christus seine Herrschaft antritt. Und das Schöne ist, das sehen wir hier, er wird diese Herrschaft teilen mit der Versammlung. Gerade mit denen, die besonders seine Verwerfung geteilt haben in der Zeit, in der wir leben. Und dann sagt der Herr Jesus, ja, dann will ich in dieser Zeit einmal die Versammlung mir selbst verherrlicht darstellen. Epheser 5, glaube Vers 25. Und zweitens will ich in dieser Zeit dann meine Herrschaft mit dieser Versammlung teilen.